Sternengeschichten Folge 674 Weltraumspiegel. In dieser Folge der Sternengeschichten geht es um Weltraumspiegel und das sind, wenig überraschend, Spiegel im Weltraum. Und die Frage, um die es geht, lautet, wozu braucht man sowas? Klar, die Astronautinnen und Astronauten auf einer Raumstation, die werden Spiegel aus denselben Gründen verwenden, aus denen wir sie auch hier auf der Erde benutzen. Aber darum geht's nicht, sondern um riesige Spiegel, die durchs All fliegen. Der erste, der sich darüber Gedanken gemacht hat, war Hermann Oberth. Je nachdem, wie man möchte, kann man Oberth als Österreicher, Ungar, Deutschen oder Rumänen bezeichnen. Geboren wurde er auf jeden Fall im Jahr 1894 in Sibiu, einer Stadt, die heute in Rumänien liegt und auch Hermannstadt genannt wird, weil dort auch immer viele deutschsprachige Menschen gelebt haben. Sibiu war damals Teil des Königreichs Ungarn, das war Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie und nach dem Zweiten Weltkrieg ist Oberth Deutscher geworden und 1989 in Feucht in der Nähe von Nürnberg gestorben. Es soll in dieser Folge aber nicht um das Leben von Hermann Oberth gehen, obwohl das durchaus interessant war. Er war einer der Pioniere der Raumfahrt, hat die Raketentechnik mitbegründet und 1923 sein berühmtes Buch »Die Rakete zu den Planetenräumen« geschrieben. Darin erklärt er, wie eine Rakete mit Rückstoßantrieb über die Atmosphäre hinausfliegen kann, wie man sowas bauen kann und wie man sowas vor allem so bauen kann, dass Menschen damit ins Weltall fliegen können. Und Oberth hat sich auch jede Menge Gedanken darüber gemacht, was man denn dann so alles im All anstellen kann. Raumstationen bauen, Landungen auf anderen Planeten, wissenschaftliche Forschung, alles das hat er schon beschrieben und er hat beschrieben, wie man einen großen Spiegel im All platzieren kann. Aber warum? Um Licht und Energie der Sonne auf die Erde zu lenken und dort in bestimmten Bereichen zu konzentrieren. Oberth schreibt in seinem Buch, es könnte zum Beispiel der Weg nach Spitzbergen oder nach den nordsibirischen Häfen durch solche konzentrierte Sonnenstrahlen eisfrei gehalten werden. Hätte zum Beispiel der Spiegel auch nur 100 Kilometer Durchmesser, so könnte er weiter durch zerstreutes Licht weite Länderstrecken im Norden bewohnbar machen. In unseren Breiten könnte er im Frühjahr die gefürchteten Wetterstürze und im Herbst und im Frühjahr die Nachtfröste verhindern und damit die Obst- und Gemüseernten ganzer Länder retten. Besonders bedeutungsvoll ist, dass der Spiegel nicht über einem Punkt der Erde feststeht und daher alle diese Aufgaben gleichzeitig leisten kann. Oberth stellt sich also quasi eine kleine zusätzliche Sonne vor, die man nach Bedarf aktiviert und dorthin leuchten lässt, wo es kalt und oder dunkel ist und man kurzfristig mehr Licht und Wärme braucht. Das klingt ja erstmal ganz gut, aber wie kriegt man so einen Spiegel gebaut? Oberth stellt sich ein dünnes Blech vor aus Natrium, das ja ein leichtes Metall ist, das man aber auch schön glänzend wie einen Spiegel polieren kann. Daraus kann man Stück für Stück einen riesigen Spiegel zusammenbauen. Und er rechnet aus, dass ein Spiegel mit 100 Kilometer Durchmesser für ca. 3 Milliarden Mark gebaut werden kann und dass das ungefähr 15 Jahre dauern wird. Das ist viel Geld und war damals noch viel mehr Geld, aber das wird schon irgendwie aufgetrieben werden können, meint Oberth und führt in seinem Buch weiter aus, da nun ein solcher Spiegel leider auch hohen strategischen Wert haben könnte. Man kann damit Munitionsfabriken sprengen, Wirbelstürme und Gewitter erzeugen, marschierende Truppen und ihre Nachschübe vernichten, ganze Städte verbrennen und überhaupt den größten Schaden anrichten? Wäre es sogar nicht einmal ausgeschlossen, dass einer der Kulturstaaten bereits in absehbarer Zeit an die Ausführung dieser Erfindung geht, zumal sich auch im Frieden ein großer Teil des angelegten Kapitals verzinsen dürfte? Gut, wir wissen heute und aus Sicht der 1920er Jahre hat man das wahrscheinlich auch gewusst, dass die Kulturstaaten sich durchaus und leider an die militärische Aufrüstung gemacht haben, aber Weltraumtechnik hat da eher keine Rolle gespielt und mit Raketen ist man erst nach dem Zweiten Weltkrieg ins All geflogen. Oberth jedenfalls führt in seinem Buch weiter im Detail aus, wie man so einen Spiegel konstruiert. Er sagt zum Beispiel, dass er rotieren muss, damit die Fliehkräfte ihn stabil halten. Er erklärt, wie man seine Umlaufbahn ausrichten muss und wie man den Spiegel selbst in Bezug auf die Erde ausrichten muss und so weiter. Seine Erklärungen, die sind allesamt durchaus wissenschaftlich seriös, nur war er vielleicht ein bisschen zu optimistisch, was die Umsetzung angeht. Ihm war klar, dass so ein Projekt enorm viel Geld kostet und Was man nicht vergessen darf, als Obert das alles aufgeschrieben hat, ist noch keine einzige Rakete ins All geflogen, kein einziger Mensch war dort und die Raumfahrt an sich, die war mehr Utopie als Realität. Aber Obert findet trotzdem, dass sich der ganze Aufwand lohnen würde und beendet das entsprechende Kapitel in seinem Buch mit den Worten: Die Völker Europas verrauchen und vertrinken in einem Jahre mehr, als der ganze Natriumspiegel kosten würde. Krieg und Rauschgifte sind nun freilich ziemlich unnötige Dinge und für solche hat man bekanntlich mehr Geld übrig als für etwas Nützliches. Aber sollte die Menschheit nicht ausnahmsweise einmal auch für aufbauende Arbeit etwas erübrigen können? Ja, schön wär's, aber wie wir alle wissen, ist es anders gekommen. Es gibt immer noch keinen Weltraumspiegel und wir geben immer noch enorm viel Geld für unnötige Dinge aus. Die Idee eines Spiegels im All, die ist aber nicht verschwunden. Obert selbst hat in seinen weiteren Büchern immer weiter am Konzept gearbeitet und 1978 sogar ein komplettes Buch mit dem Titel »Der Weltraumspiegel« veröffentlicht. Und auch heute denken Forscherinnen und Forscher darüber nach, allerdings nicht um Häfen in der Arktis eisfrei zu halten oder Nachtfrost im Frühjahr zu verhindern. Das erledigt die Klimakrise mittlerweile für uns, die die Erde immer wärmer macht. Und der Weltraumspiegel wird heute als Instrument vorgeschlagen, um genau dem entgegenzuwirken. Es geht nicht mehr, wie bei Obert, darum, zusätzliches Sonnenlicht auf die Erde zu lenken, sondern darum, die Menge an Licht abzuschwächen, die uns von der Sonne erreicht. Dazu könnte man einen Spiegel an einem Punkt platzieren, der sich immer zwischen Sonne und Erde befindet. Und wer sich an Folge 476 über die Parkplätze im All erinnert, wird wissen, dass der sogenannte Lagrange-Punkt L1 dafür gut geeignet ist. An so einem Punkt kann ein kleiner Teil der Sonnenstrahlung quasi blockiert werden und auf der Erde wird's kühler. Man würde das heute allerdings anders umsetzen, als Obert sich damals gedacht hat. Wir haben gelernt, dass gigantische Strukturen im All eher unpraktisch sind, vor allem, wenn man sie bauen muss. Besser ist es, wenn man jede Menge kleine Objekte zu großen Strukturen kombiniert. Statt eines einzigen riesigen Spiegels könnte man also eine Wolke aus Milliarden kleiner Raumsonden zwischen Sonne und Erde platzieren. Die sind alle mit dünnen Folien ausgestattet, die das Sonnenlicht leicht ablenken. Ein konkretes Konzept dazu hat durchgerechnet, dass man um die 100 Billionen solcher Minisatelliten braucht, die zusammen 20 Millionen Tonnen wiegen. Die muss man natürlich alle auch irgendwie ins All bringen und mit Raketen ist das eher unpraktisch. Stattdessen könnte man sie mit einer Art von elektrischer Kanone ins Weltall schießen. Das geht auch viel schneller, als jedes Mal eine neue Rakete zu bauen, zu betanken und so weiter. Diese Elektrokanonen, die könnten quasi rund um die Uhr feuern und die 100 Billionen Satelliten in einem knappen Jahrzehnt hinauf ins All schicken. Aber natürlich kostet das was. Wir haben weder solche Kanonen noch die Billionen Satelliten. Und wenn wir sie hätten, bräuchten wir jede Menge Energie, um die Kanonen zu betreiben, was im schlimmsten Fall wieder neue Treibhausgasemissionen erzeugt. Und die Satelliten, die gehen im Laufe der Zeit ja auch kaputt und müssen ersetzt werden. Aber stellen wir uns mal vor, wir würden das machen wollen. Und keine Sorge, ich erkläre später noch, warum wir das nicht wollen sollten. Aber wenn wir es wollen, wie lange würde es wirklich dauern, bis wir so einen Sonnenschirm für die Erde gebaut hätten? Auch das haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angesehen. Würden wir jetzt anfangen, intensiv dazu zu forschen, könnten wir die nötige Technologie bis zum Jahr 2035 fertig haben. Bis 2040 müssten wir dann Produktionsanlagen auf dem Mond aufgebaut haben. Denn nur von dort aus können wir das vernünftig durchführen. Nur dort gibt's einerseits genug Material und andererseits eine Schwerkraft, die gering genug ist, um das ganze Zeug leicht ins All zu schießen. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir dann auch die ersten Test-Sonnenschirme bauen und an ihren Einsatzort bringen. Ab 2050 muss das alles hochskaliert werden. Wir bauen die elektromagnetischen Kanonen auf dem Mond auf und ab 2060 steht dann unser Sonnenschirm. Kosten wird das alles ein paar Billionen Euro und es wäre zumindest theoretisch machbar. Wir müssen dafür keine neue Technologie erfinden. Wir brauchen keine Maschinen, die völlig absurd sind. Alles, was wir brauchen, beherrschen wir mehr oder weniger jetzt schon. Wir müssen das alles nur in einem enorm komplexen Großprojekt zusammenführen. Und dass man mit Spiegeln Sonnenlicht zur Erde lenken kann, das wissen wir übrigens, weil die russische Raumfahrtagentur das im Jahr 1993 ausprobiert hat. Damals hat man Snemje 2 ins All gebracht, einen circa 20 Meter großen Spiegel. Nachdem der entfaltet wurde, hat er einen circa 5 Kilometer durchmessenden Bereich auf der Erdoberfläche beleuchtet. Dieser künstliche helle Punkt auf der Erde ist dann von Südfrankreich bis ins westliche Russland gewandert mit einer Geschwindigkeit von ca. 8 Kilometern pro Sekunde. Das war am 4. Februar 1993 und da war es zwar größtenteils bewölkt, aber ein paar Menschen haben tatsächlich diesen hellen Lichtblitz beobachtet, ungefähr so hell wie der Vollmond. Also, theoretisch wären wir in der Lage, Sonnenlicht gezielt auf bestimmte Punkte der Erde zu lenken. Wir haben es sogar praktisch schon ausprobiert und wir könnten auch Sonnenlicht von der Erde abhalten, um die Auswirkungen der Klimakrise abzuschwächen. Die Frage ist, sollten wir das tun? Und die Antwort darauf ist ein klares Nein. Schon Hermann Oberth hat Anfang des letzten Jahrhunderts zu Recht festgestellt, dass sich so ein Weltraumspiegel auch wunderbar als Waffe einsetzen lässt. Und das Letzte, was wir brauchen, sind gewaltige Weltraumwaffen. Aber auch gegen die Klimakrise ist der Einsatz von Weltraumspiegeln eher kontraproduktiv. Sieht man mal von dem absurden Aufwand ab, der nötig wäre, um so ein System zu installieren, würde es ja auch nichts an den Ursachen ändern. Die Ursache der Klimakrise, das sind die Treibhausgase, die wir freisetzen. Daran ändert ein Weltraumspiegel nichts, der würde nur die Symptome abschwächen. Und was, wenn das System irgendwann mal ausfällt, kaputt geht oder wir feststellen, dass wir jetzt doch kein Geld mehr dafür ausgeben wollen? Dann fällt diese Kühlwirkung auf einmal weg und es passiert das, was man Termination Shock nennt. Die Temperatur erhöht sich und sie erhöht sich schneller als zuvor, weil wir ja in der Zwischenzeit nicht aufgehört haben werden, die Atmosphäre mit CO2 anzureichern. Und dazu kommt noch, wir wissen auch nicht im Detail, was auf der Erde passiert, wenn wir auf einmal einen Teil des Sonnenlichts blockieren. Mit Sicherheit wird das Auswirkungen haben auf die Wettermuster, die Luft- und Meeresströmungen und so weiter. Es könnte dort regnen, wo es sonst nicht regnet und umgekehrt. Pflanzen könnten nicht mehr wachsen, Dürren, Überschwemmungen, Hungersnöte und so weiter. All das könnte passieren. Wir können das nicht im Detail vorhersagen und sowas ist auch nichts, was man einfach so mal ausprobiert. Deswegen und aus jeder Menge weiteren Gründen sprechen sich so gut wie alle Klimaexpertinnen und Experten gegen den Einsatz solcher Geoengineering-Methoden aus. Vor allem, weil wir ja eigentlich auch gar keine gigantischen Weltraumspiegel bräuchten, um der Klimakrise zu begegnen. Wir wissen schon lange, was zu tun ist und wir haben auch schon lange die dafür nötige Technik. Wir müssen nicht auf irgendwelche Science-Fiction-Technologien warten, die uns retten. Vor allem, wenn es Technologien sind wie der Weltraumspiegel, die zwar aus vielen anderen Gründen interessant und spannend sind, uns aber mit Sicherheit nicht retten werden.